Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sowas Süßes, dem Podcast rund um das Thema süße Ernährung. Ich bin Alina und ich sitze heute hier mit Anja Roth, Ernährungswissenschaftlerin, Süßstoffexpertin und Ansprechpartnerin beim Süßstoffverband. Hallo Anja.
Hallo.
Ja, und wir sitzen auch nicht alleine hier. Wir haben nämlich einen Gast bei uns im Studio, Kirsten Metternich von Wolf. Hallo.
Hallo.
Kirsten ist staatlich geprüfte Diätassistentin, Buchautorin und Gesundheitsjournalistin, unter anderem mit den Schwerpunkten Ernährung, Diabetes und Frauengesundheit. Außerdem entwickelt sie eigene Rezepte, schreibt Fachartikel, ist als Speakerin auf Veranstaltungen unterwegs und betreibt den Blog Herzwiese. Kirsten, erzähl doch kurz, wie bist du denn zum Thema Diabetes gekommen und warum liegt dir das Thema denn so am Herzen?
Da muss ich im Grunde genommen in meiner Kindheit anfangen, denn meine Oma hatte Typ 2 Diabetes und ich kann mich erinnern, dass sie früher immer Quark genommen hat, da Kondensmilch reingerührt hat und einen Schuss Süßstoff. Und das gab es dann unter anderem auch für mich zum Frühstück als Kind schon, weil ich halt einfach mitgegessen habe. Und dann hat sie mir auch immer was von BEs erzählt. Und dann habe ich mir gefragt, was ist das? Und es war so, dass ich von zu Hause aus, meine Mutter ist Hauswirtschaftsmeisterin, auch immer schon gekocht habe. Und ich war am Wochenende immer für den Wochenendkuchen zuständig. Den habe ich also immer gebacken. Und dann kam irgendwie so das Interesse an Medizin und an Ernährung. Und dann habe ich irgendwann den Beruf Diätassistentin gefunden in den Blättern zur Berufskunde. Habe dann die Ausbildung gemacht am Uniklinikum Essen. Habe dann eine Zusatzausbildung in Düsseldorf noch bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gemacht. Und habe dann angefangen, in Diabeteskliniken zu arbeiten. Und so hat sich dann, glaube ich, das, was ich aus der Kindheit mitbekommen habe, dann in den Beruf übertragen. Und dabei bin ich dann geblieben.
Also eine sehr lange Entwicklung sozusagen.
Ja.
Und dein Blog heißt Herzwiese. Wie bist du denn darauf gekommen? Woher kommt denn der Name?
Also der Blog war ursprünglich ein reiner Backblog und hieß damals Backherz. Also Herz war schon immer so mein Ding. Und ich habe einen Hund und gehe mit dem gerne alleine übers Feld, weil ich dann die besten Ideen kriege. Und dann lief ich da so und hatte so dieses Wort Herz im Sinn. Und dann sah ich so eine saftig grüne Wiese und habe gedacht, Herzwiese, da hängt mein Herz dran. Das ist auch der Claim auf meinem Blog. So ist das dann gekommen und das hat sich dann erweitert in den Bereich Backen, bisschen Beauty und Frauengesundheit, einfach weil ich Frauengesundheit sehr wichtig finde. Einmal aus gendermedizinischen Aspekten, aber auch aus meiner eigenen Geschichte, weil ich vor Jahren Brustkrebs hatte und den gut überstanden habe.
Und da bist du aber auch noch Autorin. Worum geht's denn in deinen Büchern und warum liegt dir das auch so am Herzen?
Also es gibt aktuell 10 Bücher, die ich selbst geschrieben habe. 3 habe ich lektoriert, unter anderem für einen bekannten Fernsehkoch. Da war auch das Thema Diabetes. Den habe ich dann damals dahingehend geprüft, die Rezepte. Und es ist so, dadurch, dass ich im Bereich Diabetes einfach schon ewig lange arbeite, sind auch im Diabetesbereich die meisten Bücher entstanden. In Kürze kommt mein neues Buch raus, das heißt Blutzuckerfreundlich essen. Mit und ohne Diabetes, also das ist auch für Menschen, die einfach ein bisschen darauf gucken wollen, dass der Blutzucker im Balance bleibt, weil ja auch viele Menschen mit einem Prädiabetes durchs Leben laufen, insbesondere wenn sie älter werden. Und im nächsten Jahr gibt's dann nochmal ein neues Buch, wo es um Frauengesundheit geht.
Ich glaube, an der Stelle steige ich jetzt mal kurz ein. Also zum Thema Frauengesundheit wollen wir dich auf jeden Fall im nächsten Jahr auch nochmal in den Podcast holen. Heute wollen wir aber erstmal das Thema Diabetes in den Fokus setzen. Diabetes ist natürlich sehr naheliegend beim Thema Süßstoffe, weil Süßstoffe, im Grunde der erste Süßstoff ist älter als das Insulin. Und Süßstoffe sind also seit jeher für Diabetiker halt die Möglichkeit, überhaupt zuckerfrei zu süßen und auch eben ohne Belastung des Blutzuckerspiegels. Zeitweise gab es ja Süßstoff auch wirklich nur in der Apotheke zu kaufen. Ne? Also es war ganz explizit für Diabetiker nur zu bekommen. Und auch Diabetiker-Lebensmittel gab's mal ganz explizit. Auch die gibt es heute in der Form nicht mehr.
Gott sei Dank.
Ja, aber du sagst gerade schon Gott sei Dank. Wie würdest du das einordnen? Also diese Geschichte des Süßstoffs vom wirklich nur in der Apotheke, nur ganz speziell und extra Diabetiker-Lebensmittel.
Also im Grunde genommen ist es gut, dass es es heutzutage Süßstoff überall zu kaufen gibt, denn es ist nach wie vor so, auch die Deutsche Diabetesgesellschaft sagt ja, dass Süßstoff in einer moderaten Menge für Menschen mit Diabetes nach wie vor möglich ist. Und es ist ja auch für viele andere so. Also ich kann mich selber noch erinnern, wie damals die erste Cola Light auf den Markt kam. In den 80ern war ja auch Süßstoff auf einmal so mehr im Fokus der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ich glaube, das war so der Anfang, wie das losging. Und ich finde, es ist eine gute Sache und auch eine Erleichterung für Menschen mit Diabetes, einfach auch, um den Blutzucker in Balance zu halten und auch das Gewicht, da trägt es ja auch einen enormen Beitrag zu, wenn man jetzt mal zum Beispiel an Desserts denkt oder ans Backen oder auch sonst ans Kochen oder auch mal an ein Getränk, wo also ein Süßstoff drin sein kann. Das ist also sicherlich auch nach wie vor eine Erleichterung in der Diabetestherapie.
Es gibt ja wirklich eine ganze Menge Menschen, die an Diabetes erkrankt sind. Weltweit sind das 425 Millionen Erkrankte und davon 95% mit Typ-2-Diabetes. Da kann man ja schon wirklich von einer globalen Herausforderung sprechen.
Absolut.
Und die Deutsche Diabetesgesellschaft hat auch jetzt kürzlich noch gesagt, dass die Anzahl von Kindern und Jugendlichen, die mit Typ-2-Diabetes erkrankt sind, auch nochmal gestiegen ist. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr in den letzten Jahren?
Also es ist eine sehr erschreckende Entwicklung und das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Auto, was keine Bremsen hat. Es rast halt immer weiter und es gibt keinen Stopp, leider. Also es ist so, dass die Zahl der Menschen mit Diabetes, insbesondere Typ-2-Diabetes, auch immer weiter steigen wird. Also die Prognosen sind ja immer weiter nach oben gehend, was natürlich auch mit dem Lebensstil zusammenhängt und, wie du schon sagst, Anja, die Zahl der Kinder und Jugendlichen nimmt halt auch rasant zu mit Typ-2-Diabetes. Also ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren war es so, dass es ganz wenig Kinder mit Diabetes gab. Da war auf dem Kongress, war dann die Rede von einem 5-jährigen Kind in Deutschland, was also enorm adipös war, was halt einen Typ-2-Diabetes entwickelt hat. Das war damals ein Novum. Heutzutage ist es leider gang und gäbe. Und das Schlimme ist oftmals auch, dass das Wissen auch bei den Eltern fehlt und nicht genügend aufgeklärt wird und dadurch sind die Kinder da also wirklich hilflos ausgeliefert.
Wir haben jetzt ja auch schon ziemlich oft den Begriff Diabetes gehört. Was ist denn eigentlich genau Diabetes?
Also Diabetes teilt sich ganz grob gesehen in zwei verschiedene Typen auf. Das ist zum einen der Typ-1-Diabetes, der also im Kinder-, Jugend- und jungen Erwachsenenalter auftritt. Hier ist es so, dass es von Anfang an einen absoluten Insulinmangel gibt. Also Insulin ist ja das Hormon, was dem Zucker, was praktisch als Schlüsselhormon für den Zucker im Blut gedacht ist und wird in der Bauchspeicheldrüse produziert. Bei den Menschen mit Typ-1-Diabetes ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse also kein Insulin produziert. Das heißt, die Menschen müssen lebenslang Insulin von außen dem Körper geben. Das geht aktuell nicht über Tabletten oder über Nasenspray, was ja immer wieder diskutiert wird, sondern es geht nach wie vor über die Insulinspritze, den Insulinpen oder auch die Insulinpumpe. Das ist eine lebenslange Erkrankung und das ist aber der prozentual kleinere Teil, also 5% der Gesamtzahl an Diabeteserkrankten.
Und die hat man aber auch von Geburt an?
Das nicht, kann sein. Also es ist so, bei manchen ist es im Kleinkindalter, manche entwickeln es in der Jugend oder auch im jungen Erwachsenenalter. Es gibt auch Situationen, die dazu beitragen können, zum Beispiel weiß ich so aus der Praxis, wenn jetzt eine Prüfungssituation ist, ein Unfall, eine starke Infektion, dass das also der Auslöser war, dass der Typ-1-Diabetes dann praktisch auf einmal da ist. Also das ist auch der Diabetes. Viele kennen das ja so, dass sie sagen, oh, wenn einer einen Diabetes hat, der nimmt dann ganz, ganz viel ab. Das ist ganz typisch bei Menschen mit Typ-1-Diabetes, dass sie, wenn die dann Insulin benötigen, ganz viel an Gewicht oftmals abnehmen und auch nicht mehr von der Toilette runterkommen. Ne? Also weil die permanent das, was sie trinken, dann auch gleichzeitig wieder mit dem Urin ausscheiden. Das ist die eine Form des Diabetes. Dann gibt es die ganz große Gruppe der Menschen mit Typ-2-Diabetes. Früher sagte man auch, das ist der Altersdiabetes, aber das ist völlig hinfällig. Also heutzutage hat man als Zweitnamen zum Typ-2-Diabetes, bezeichnet man den als Lifestyle-Diabetes. Und Lifestyle sagt ja schon, dass es ganz, ganz viel mit unserem Lebensstil zu tun hat, ne? Der war früher eingegrenzt für Menschen, die halt 50 plus waren als Beispiel. Aber heute, okay, hatten wir ja gerade eben schon, ist es so, dass leider auch Kinder und Jugendliche schon diesen Typ-2-Diabetes bekommen können. Viele Frauen in der Schwangerschaft haben zum Beispiel einen Gestationsdiabetes. Bei 60-70% dieser Frauen ist es so, dass die dann in späteren Jahren daraus einen Typ-2-Diabetes auch entwickeln. Und oftmals ist es so, dass wenn jetzt jemand einen Typ-2-Diabetes bekommt, dass man auch in der Familienanamnese schon Menschen mit Typ-2-Diabetes hat. Also zum Beispiel meine Oma, deshalb passe ich da auch immer auf, dass meine Blutzuckerwerte in Ordnung sind. Also das kann sich auch generationsmäßig dann nochmal, kann es sich entwickeln. Und was halt wirklich ganz, ganz wichtig ist, ist der Lebensstil. Man kann ganz, ganz viel machen mit einem gesunden, bewegten Lebensstil im Hinblick auf den Typ-2-Diabetes. Aber auch da muss ich sagen, auch wenn es immer wieder anders in den Medien korportiert wird, auch ein Typ-2-Diabetes ist eine chronische Erkrankung. Das heißt, auch wenn die Werte sich bessern und man sagt, also die sind jetzt so gut wie bei jemand, der keinen Diabetes hat, kann es immer wieder sein, dass sie in Schieflage geraten oder durch eine Infektion wieder höher gehen oder auch durch mehr Gewicht oder weniger Bewegung. Also das ist so, wenn der Diabetes einmal da ist, dann ist er gekommen, um zu bleiben, leider. Und im Schnitt ist es so, dass 6 bis 8 Jahre vergehen, bis ein Mensch, der einen Typ-2-Diabetes hat, überhaupt erst weiß, dass er das hat.
Oh, okay.
Das hängt auch wieder damit zusammen, dass viele Leute nicht regelmäßig zum Arzt gehen und einfach sich mal gesundheitlich durchchecken lassen. Also das Auto wird oftmals mehr gecheckt als der Mensch. Leider ist es so. Viele Symptome, die mit dem Typ-2-Diabetes einhergehen, Hautveränderungen, Pilzerkrankungen, Müdigkeit und so, die werden auch nicht primär von den Menschen direkt mit einem Typ-2-Diabetes assoziiert. Und irgendwann kann es sein, dass es durch eine Routineuntersuchung entdeckt wird oder man geht zum Beispiel mal irgendwo auf einen Gesundheitstag, lässt sich da einen Blutzucker messen, auf einmal bums ist der bei 220 und dann erklärt sich, warum jemand schon lange so latent mit irgendwelchen Beschwerden rumgelaufen ist.
Also das heißt, auch in der Prävention müsste man auf jeden Fall mehr tun.
Auf jeden Fall. Also Prävention ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ganz kurz noch dazu, da ja Prävention leider heutzutage nicht mehr in dem Maße bezahlt wird, wie das früher. Ich kenne das noch von vor 20, 30 Jahren, da war das ein ganz anderes Thema. Es gibt natürlich auch viele seriöse Informationen in Social Media oder auch im Internet. Aber da kann ich immer nur daran appellieren, sich wirklich seriöse Informationen zu holen.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf an den Punkt. Vielleicht nochmal, also es gibt natürlich viele Medikamente, die eingesetzt werden beim Diabetes. Die wollen wir jetzt auch gar nicht alle. Das würde auch den Rahmen sprengen. Aber in Sachen Ernährung kann man ja nun auch einiges bewirken. Oder es ist ja mit einem Schlüsselfaktor. Hast du da so Mythen im Kopf, was man so früher, was deine Oma vielleicht noch so im Kopf hatte oder was heute ganz anders ist, wo du sagen würdest, da hat sich echt die Diabeteswelt gedreht. Also mir würde jetzt auch spontan einfallen, früher durfte man, war das ja Zucker, ne? Man hatte ja nicht Diabetes, man hatte Zucker.
Genau, Schlimmzucker.
Schlimmzucker, ganz Schlimmzucker. Ja. Und das war ja so der Fokus so total nur auf den Zucker eigentlich ausgerichtet.
Also so war das bei meiner Oma auch. Also die hatte auch den Fokus wirklich primär auf den Zucker. Deshalb kam der Süßstoff in den Quark rein. Aber die hat ansonsten relativ normal gegessen. Aber die hat auch gespritzt dann irgendwann. Also ich sehe den Bauch noch vor mir, wo sie dann die Insulinspritze verwendet hat. Es war auch so, in der früheren Zeit, wie du schon sagtest, gab es ja diese sogenannten, allein schon der Name, Diabetiker-Lebensmittel.
für Altersdiabetes.
Für den Altersdiabetes, ne? ja. Und
aber man wusste immer, was man der Oma zum Geburtstag schenkt, ja, und zu Weihnachten oder, und zu Ostern.
Ja, und ich habe auch im Krankenhaus gearbeitet und das waren so die Standard Geschenke statt Blumen lagen dann irgendwelche Diätpralinen bei den Leuten. Allein schon Diätpralinen, ne? Wenn man sich das nur so auf der Zunge zergehen lässt. Also das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Und das war aber das Verständnis damals. Also man hat gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel ganz normal isst und dann dazu die Süßigkeiten durch die Diabetiker-Lebensmittel austauscht, dann ist man tutti mit allem. Und heutzutage ist es ja so, Gott sei Dank hat man dann ja irgendwann herausgefunden, dass diese sogenannten Diabetiker-Lebensmittel einen sehr, sehr hohen Fruchtzuckeranteil hatten. Also das war ja auch damals neben Süßstoff das Einzige, was als Zuckeraustausch für Menschen mit Diabetes dann auf dem Plan stand. Und heutzutage weiß man ja, dass dieser raffinierte Fruchtzucker, also nicht der Zucker aus den frischen Früchten, aber der raffinierte Fruchtzucker im Grunde genommen super schlecht ist für die Lebergesundheit. Also man weiß so seit 10, 15 Jahren ungefähr, gibt's viele Menschen, die eine sogenannte Fettleber haben, die aber überhaupt keinen Alkohol trinken. Und dann hat man halt mal geguckt, ja, wo kommt das her? Und hat dann halt herausgefunden, zum einen durch Übergewicht und zum anderen ist es so, dass der Fruchtzucker die Entstehung der Fettleber noch enorm begünstigen kann. Und der ist natürlich in diesen Diabetiker-Lebensmitteln drin gewesen. Und dann hat man die halt irgendwann unter anderem, nicht nur deshalb, aber unter anderem deshalb vom Markt genommen. Und dann ging es darum, dass die Deutsche Diabetesgesellschaft gesagt hat, eine kleine Menge an Zucker ist auch für Menschen mit Diabetes möglich. Also heutzutage geht die Empfehlung dahin, 5-10%. Das sind ungefähr 25-50 Gramm Zucker täglich. Das hängt immer auch mit der Energiemenge davon ab. Das heißt, wenn jetzt jemand groß und schlank ist, hat er ja einen höheren Energiebedarf als jemand, der nur 1,50 oder 1,55 groß ist und vielleicht mit seinem Gewicht ein bisschen hadert. Und wenn man dann zum Beispiel guckt, was die Weltgesundheitsorganisation sagt, die sagt ja zum Beispiel, jeder Mensch sollte nur noch maximal 25 Gramm raffinierten Zucker jeden Tag essen, dann schließt sich das und passt also im Grunde genommen schon wieder zusammen. Mhm. Nur diese 25 Gramm Zucker, ich habe das ganz oft schon in Texten auch geschrieben, das ist echt sportlich. Also da kommt man ganz, ganz schnell. Da muss man nur ein Brötchen mit Marmelade essen und vielleicht nochmal ein Stück Schokolade, dann ist man da schon voll mit dabei. Ne?
Ja. Ja, also das heißt, eigentlich sind die Empfehlungen für Diabetiker, also für zwei Diabetiker eigentlich gar nicht so fern von dem, was man auch dem Gesunden empfehlen würde. Ne? Also im Grunde ist es ja sehr nah dran. Aber wenn man das wirklich durchzieht mit dem wenigen Zucker, dann schränkt das schon doch auch die Lebensqualität durchaus ein, oder? Wie würdest du das sehen? Oder wie empfindest du das bei Diabetikern? Ich höre dann immer ganz viel, jetzt haben die erst recht Lust auf was Süßes.
Also das ist ja sowieso etwas seltsam. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur des Menschen. Dinge, die verboten werden, üben ja immer einen enorm hohen Reiz aus. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und gerade beim Diabetes und dem Zucker, also ich weiß das auch noch aus der Zeit, wo ich in Diabeteskliniken gearbeitet habe, dann haben mir ganz viele Menschen mit Diabetes gesagt, ich esse überhaupt nicht süß. Oder ich habe nie viel süß gegessen. Auf einmal habe ich jetzt Lust, dann sowas zu essen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine mentale Geschichte. Mhm. Kann unter Umständen auch mit einer Schieflage von Zucker im Blut zusammenhängen. Wenn jetzt jemand halt einen niedrigen Blutzucker hat, dann kann es schon sein, dass er dann auch Bedarf hat. Er braucht dann ja was, um den Blutzucker wieder auszugleichen, weil vielleicht hat er dann auch mehr Lust, Zucker zu essen. Und ansonsten habe ich aber so in meiner Erfahrung mit Menschen mit Diabetes zweierlei Gruppen erlebt oder erlebe sie immer noch. Es sind zum einen die sagen, ach, jetzt lasse ich das ganz weg, damit dieses Thema nicht mehr so in meinem Kopf ist. Und die haben komplett sind sie umgestiegen. Entweder essen sie ganz wenig süß oder wenn sie halt was Süßes essen, dann nehmen sie irgendwas mit Zuckeraustausch oder Zuckerersatz. Und die anderen, die wirklich das Ganze auch berechnen. Ne? Also die sagen, ich möchte auf den Zucker nicht verzichten. Ich esse dann vielleicht ein bisschen weniger. Und wenn ich Insulin spritze, muss ich natürlich meine Insulindosis entsprechend der Zuckermenge anpassen, die ich dann esse. Ist natürlich auch alles etwas schwierig und fürs Gewicht auf Dauer, gerade bei Typ 2, auch nicht gerade so förderlich.
Was würdest du denn jetzt so wirklich als Praxistipp geben?
Mein Praxistipp im Hinblick auf die Verwendung von Zucker ist, so wenig wie möglich wirklich am besten, so gut es geht, selbst kochen, weil dann hat man immer selber im Blick und weiß genau, wie viel man jetzt im Lebensmittel drin hat. Und wenn man dann mal irgendwo eingeladen ist, dass man dann auch wirklich sagt, okay, dann esse ich halt auch mal das Dessert mit Zucker. Das ist glaube ich, eine vernünftige Sache. Also versuchen, vernünftig und bewusst damit umzugehen.
Also eine gute Basis haben, aber durchaus auch Ausnahmen erlauben.
Ja, absolut. Ne? Weil alles, was mit Verboten zu tun hat, das sagte ich ja eingangs schon, das bleibt im Kopf. Und auch so dieses Gefühl, ich darf das nicht essen. Und dann sitzt man da in der Runde, hat ein schönes Essen vor sich und alle essen das Dessert. Und selber denkt man dann, nee, ich möchte jetzt bitte den Käse, obwohl ich den vielleicht gar nicht so gern esse. Und fühlt sich traurig, fühlt sich nicht gut. Und das macht ja auch was mit der Seele.
Und total.
Dann ist es, glaube ich, wichtiger zu sagen, ich freue mich jetzt, dass ich heute auch das Dessert essen darf. Ganz bewusst.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen das Thema Prävention mal angesprochen. Es gibt ja jetzt auch, also man hat ja nicht direkt einen Typ-2-Diabetes, ne? Sondern es gibt ja viele Stufen noch davor oder auch Zeichen. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte mich davor schützen, so gut es geht, oder möglichst frühzeitig sehen, welchen Weg mein Körper da für mich vorgesehen hat oder was da eingeschlagen wird, was muss ich dann tun?
Also was natürlich ganz wichtig ist, leider ist es ja mittlerweile so, dass die Kassen nur noch alle 3 Jahre das kleine Blutbild übernehmen. Das heißt, das sollte man auf jeden Fall in Anspruch nehmen, ne? Also jeder Mensch. Und dann
das kleine Blutbild, vielleicht sagst du dann nochmal, welche Werte wären da relevant?
Also bei einem kleinen Blutbild sind die Cholesterin, also die Blutfettwerte dabei, dann der Blutzucker nüchtern und die weißen und roten Blutkörperchen. Und noch so 2, 3 andere Parameter. Also es ist relativ überschaubar, aber man sieht halt schon beim Blutzucker, wie der dann halt nüchtern ist. Aber was ich immer dazu sagen muss, ist, man muss dann auch wirklich berücksichtigen, wenn ich jetzt, also ich gehe zum Beispiel immer zu Fuß in meine Arztpraxis. Mhm, wenn dann halt mein Blutzucker nüchtern gemessen wird, dann weiß ich genau, ich hatte ja schon eine gewisse Bewegung. Also das muss man zum Beispiel auch berücksichtigen, wenn man dann zum Bluttest geht. Also wenn man mit dem Auto fährt bis vor die Praxis und rein, hat man einen anderen Blutzuckerwert, als wenn man jetzt wirklich schon 10 Minuten zu Fuß gegangen ist. Also das ist die eine Sache. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich in der Apotheke mal den Blutzucker messen lässt. Das kostet in der Regel 1 Euro. Und dann kann man das zum Beispiel mal machen lassen. Oder es gibt auch schon mal Gesundheitstage in Apotheken. Momentan ist ja in der Diskussion, dass es sowas auch künftig in Drogeriemärkten teilweise geben soll. Und natürlich auch auf Gesundheitsveranstaltungen, also Gesundheitstage, die es in jedem Ort immer mal wieder gibt. Da kann man dann zum Beispiel auch mal sich den Blutzucker messen lassen. Und was man auch machen kann, das ist allerdings, kostet das ein bisschen was, also so kostet ungefähr 40 Euro. Ich habe es vor kurzem selber auch im Zuge der Recherche für mein Buch gemacht. Ich habe halt mal 2 Wochen einen kontinuierlichen Glukosesensor am Arm getragen. Also das sind diese weißen Knöpfe, die man so an den Oberarm der Menschen sieht. Und anhand dessen lernt man sich wirklich sehr, sehr gut kennen. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und bekommt auch nochmal ganz gute Impulse, was man wirklich tun kann, um den Blutzucker aktiv zu beeinflussen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Also wer wirklich da mal so ein bisschen im Detail das erfahren möchte, dem kann ich das empfehlen, das mal auszuprobieren.
Mhm. Ja, sehr schön.
Musste ich auch noch gar nicht mit den Apotheken, dass man da einfach den...
Also ich kann viele, glaube ich auch.
Ja, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe halt ganz früher, auch noch zu Klinikzeiten und auch danach noch, habe ich über so Apotheken-Aktionstage gemacht. Also ich habe dann Blutzuckermessungen angeboten. Ich hatte bei jedem Aktionstag bestimmt 5 bis 10 Leute, die dann erhöhte Werte hatten. Den habe ich dann gesagt, hier, so und so sieht der Wert aus. Ich schreibe Ihnen den auf, bitte gehen Sie mit diesem Wert mal zu Ihrem Hausarzt und lassen das nochmal im Detail überprüfen. Und das ist eine echt wichtige und lohnende Sache. Wenn die Apotheke das vielleicht nicht direkt macht, also ich habe es auch schon erlebt, dass sie dann ein bisschen irritiert sind, wenn man dann sagt, hören Sie mal, können Sie mir mal den Blutzucker messen, dann kann man vielleicht auch einen Termin mit denen vereinbaren und dann haben die auch ein Blutzuckermessgerät da. Das ist ja eine Sache von 5 Minuten und das ist schon gut.
Ja, auf jeden Fall auch wichtig zu wissen.
Ja.
Was sind denn sonst noch gute Informationsquellen? Du hattest ja vorhin gesagt, Social Media ist immer ein bisschen schwierig, muss man immer schauen, was man liest. Was würdest du denn empfehlen?
Wenn
man
sich also da muss ich jetzt mal Werbung in eigener Sache machen. Ich arbeite ja unter anderem für den Diabetes Anker. Der hieß vorher Diabetes Journal. Und der Diabetes Anker kommt jeden Monat. Und da gibt's also wirklich alles Mögliche an Informationen über die Medizin, die Politik, 10 Seiten, Essen und Trinken. Die kommen immer von mir. Persönliche Geschichten von Menschen mit Diabetes, Verbandsgeschichten. Also es ist ein ganzes Potpourri an allen Dingen, die für Menschen mit Diabetes sehr, sehr wichtig und interessant sind.
Ganz kurz, das ist eine Zeitschrift ist eine oder Zeitschrift. Eine Website? Also,
das
oder
ist
beides,
eine Zeitschrift. Oder? Es ist eine Zeitschrift, aber es gibt auch eine Website und diabetesanker.de und es gibt Podcasts und Erklärvideos. Also es ist so, es gibt einen YouTube-Kanal Diabetes Anker, wo also unsere Mediziner und unsere Psychologen und andere Fachleute Tipps geben und ich mache auch jeden Monat ein sogenanntes Erklärvideo, wo ich immer ein bestimmtes Thema habe. Also jetzt zum Beispiel im Februar wird es das Thema Eiweiß sein, warum Eiweiß wichtig ist für Menschen mit Diabetes. Und wir hatten jetzt im Dezember das Thema Wein. Das ist auch sehr sehr freudig angenommen worden. Oder ich hatte was zum Thema Backen im November. Also da gibt es dann jeden Monat was Neues. Und das sind seriöse und gut recherchierte Informationen, auf die die Menschen mit Diabetes auch vertrauen können.
Ja, weil das ist ja immer wichtig, dass es auch wirklich seriös ist. Wie können denn Verbraucherinnen und Verbraucher feststellen, ob das jetzt eine seriöse Quelle ist oder wenn man, dass man jetzt nicht in Google auf irgendeinem Blogbeitrag landet, der einem misserzählt?
Wo man immer schon mal so ein bisschen stutzig werden sollte, ist, wenn irgendwo immer nur Werbung ganz klein steht. Also entweder, also es ist ja so, dass die Influencer und Influencerinnen das heutzutage ja markieren müssen mit Werbung. Und das ist teilweise auch in Ordnung, aber wenn es nur noch aus Werbung besteht oder wenn es nur darauf abzielt, dass man irgendwelche Produkte verkaufen will, dann sollte man immer schon sehr vorsichtig sein. Und ich beobachte, dass jetzt in den letzten 2-3 Jahren ist es ganz massiv geworden, dass also eine gewisse Geschichte erzählt wird, Storytelling auf Instagram oder auf Facebook und man dann ganz, ganz schnell auf die Seite weiterverwiesen wird und dann muss man sich da eine Stunde irgendwas anhören und am Ende wird es dann so sein, dass man irgendwas kaufen soll. Und was auch zunimmt, sind unseriöse Versprechen in Richtung Heilung, in Richtung Diabetesheilung, wo ich also wirklich, wo bei mir alle Alarmglocken angehen oder auch, also ich habe es jetzt gerade am Wochenende am Bahnhof erlebt, da gab es eine Sonderausgabe Diabetes Ratgeber von einem Verlag und dann gucke ich in dieses Heft rein und sehe erstmal, dass es eine englische Ausgabe war, die einfach nur ins Deutsche übersetzt wurde. Das heißt also auch die Essgewohnheiten der Briten wurden dann auf unsere übertragen, was nicht möglich ist. Und dann habe ich in die Rezepte geguckt, da stand dann in den Zutaten als Süße Bio-Honig, also warum Bio, habe ich nicht verstanden, und Agavendicksaft. Und Agavendicksaft ist was ich absolut nicht empfehlen würde für Menschen mit Diabetes, weil da halt der Zuckeranteil fast ausschließlich aus Fruchtzucker besteht. Und daran sieht man, auch das können dann halt Dinge sein, die im Grunde genommen nicht seriös sind.
Ja, und wenn man sich dann doch mal eine Studie oder Medienberichte durchliest, worauf achtest du dann immer?
Also ich sage ganz oft, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Denn es gibt ja oftmals Studien, ich denke jetzt zum Beispiel mal an diese ganzen Studien im Bereich Zimt. Es gab ja mal eine Zeit lang, dass Zimt so das Gewürz überhaupt war, was Menschen dann nehmen sollten zur Regulation ihres Blutzuckers. Also da kann ich nur drüber lachen. Dann wurden natürlich Zimtkapseln verkauft und diese Studien waren dann immer an sehr, sehr kleinen Probandengruppen. Da haben dann vielleicht 10, 15, 20 Probanden teilgenommen, teilweise in asiatischen Ländern, wo ich dann auch denke, da auch der Körper der Asiaten arbeitet nun mal anders als bei den Europäern. Und das dann 1:1 zu übertragen, finde ich schon ganz schwierig. Und wichtig ist, dass es seriöse Studien sind, dass eine höhere Anzahl an Probanden dabei ist und dass die über einen längeren Zeitraum zum Beispiel geht. Das sind so Dinge, die schon mal ein ganz guter Hinweis sind, dass es was Vernünftiges ist. Und natürlich auch möglichst von unabhängigen Instituten. Das ist also nicht irgendwie jetzt Firma ABC hat die und die Studie gesponsert.
Ja, da kann man ja dann auch nachsehen, einfach was bei den Fachgesellschaften, ne? Also zum Beispiel Diabetesgesellschaft, Adipositasgesellschaft,
genau,
so wirklich der Tenor dann ist.
Ja, die berufen sich ja dann auch auf die Studien, ne?
Ja. Ja. Du bist ja auch als Speakerin unterwegs. Und ich habe dich schon erlebt. Genau genommen haben wir uns damals auch mal bei so einer Veranstaltung wirklich persönlich kennengelernt.
Ja.
Travemünde.
Ja, ja, ah, ja,
die Diabetes-Sommertour,
ja,
ja. Genau. Und was ich total klasse fand und eigentlich auch irgendwie sehr mutig, du lässt die Menschen wirklich Zettelchen ausfüllen mit einer Frage drauf. Und ja, traut sich ja auch nicht jeder, ne? Also und stellt sich dann auf die Bühne und ziehst diese Zettel und beantwortest dann aus dem Stegreif die Fragen. Und ich glaube, da gehört schon wirklich auch viel, viel Wissen dazu, dass man das so macht. Und ich weiß auch, damals hast du nämlich auch noch zu mir gesagt, oh, ich weiß genau, da kommen auch Fragen zu Süßstoffen. Den gibt's immer.
Ja.
Und das würde mich nochmal interessieren. Was erlebst du da? Was wird zu Süßstoffen da gefragt?
Also Süßstoffe waren früher nicht so kontrovers diskutiert und betrachtet und bewertet, wie es heute der Fall ist. Also ich sage immer so, jedes Jahr wird ein anderer Süßstoff wie die Sau durchs Dorf gejagt, ne? Also mal ist es Aspartam, dann ist es Sucralose, dann ist es das Cyclamat. Also ich versuche, wenn ich solche Fragen bekomme, den Menschen auch die Angst davor zu nehmen. Also viele sind einfach auch verunsichert, weil sie gar nicht wissen, ja, was ist denn jetzt mit dem Aspartam? Ist das jetzt krebserregend oder nicht? Oder irgendwelche anderen Sachen, oder sie werfen auch alle Sachen in einen Topf, dann Erythrit und Xylit und Mannit, ist alles Süßstoff und was ich auch immer wieder höre, ja, davon kriege ich einen Blähbauch und davon kriege ich Durchfall. Und dann sage ich immer, bei den Süßstoffen passiert das nicht. Das ist bei den Zuckeraustauschstoffen der Fall. Also das ist das, was am meisten kommt. Und dann kommen natürlich auch so diese typischen Sachen, wird in der Schweinemast eingesetzt oder die Süßstoffe machen doch Hunger, die machen doch eine Insulinausschüttung. Und also da kann ich ja das ganz klar widerlegen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch Leute, die sagen, nö, also eine kleine Menge an Süßstoff nehme ich schon, die hilft mir halt schon bei meinem Diabetesmanagement. Aber dadurch, dass einfach so viel falsche Meldungen gerade auch durch die digitale Welt grassieren, sind die Leute da halt sehr verunsichert. Und dann gibt es aber auch, also ich merke das auch teilweise in meinem persönlichen Umfeld, dass es Leute gibt, die so massiv gegen die Süßstoffe sind und da diskutiere ich dann auch nicht, weil das bringt nichts. Also da werden dann irgendwelche Studien herangezogen oder irgendwelche Tipps von irgendwelchen Menschen, denen sie sehr vertrauen. Und da kann ich dann, das ist so wie gegen Windmühlen angehen. Das funktioniert nicht.
Ja, das kenne ich. Kommt mir sehr bekannt vor.
Ja.
Ja, es werden ja auch zum Teil diese Mythen wirklich auch über Bekanntheiten, sage ich mal, und dann übers Fernsehen und wie auch immer. Das verunsichert natürlich total. Aber was denkst du denn, was wären so die wichtigsten Punkte, die wirklich Diabetiker über Süßstoffe wissen sollte?
Also das Wichtigste ist, dass sie keine Kalorien haben, keine Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, dass sie auch, wie es in der Sweet-Studie ja jetzt auch gerade bestätigt wurde, das Darmmikrobiom nicht schädigen und dass sie auch nicht verantwortlich sind für irgendwelche Beeinträchtigungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und was auch wichtig ist, dass sie wohldosiert eingesetzt werden sollten, also nicht jetzt Süßstoff ohne Ende, also so wie Zucker auch. Also da ist es ja auch so, dass man wohldosiert und kleine Mengen verwenden sollte. Das wäre so das Wichtigste. Und dass man, wenn man Süßstoff zum Kochen und Backen nimmt, nicht zu viel erstmal nimmt, sondern erstmal mit kleinen Mengen anfängt und sich auch so ein bisschen versucht, so ähnlich wie beim Salz auch, diese enorme Süße etwas abzutrainieren. Also das dauert so 6-7 Wochen und wenn man dann weniger isst und wenn man dann nochmal was isst, was halt gezuckert ist, dann fällt einem erstmal auf, wie stark gezuckert oder gesüßt das ist. Oder dass man zum Beispiel seine Getränkeauswahl primär über Wasser und über Kräutertee, Früchtetee oder auch mal einen Kaffee macht und süßstoffgesüßte Getränke einfach mal so als nettes Getränk zusätzlich trinkt. Und nicht so wie Karl Lagerfeld, der halt im Grunde genommen nur noch süßstoffgesüßte Cola getrunken hat.
Ne? Ja, übrigens dazu gibt es auch eine neue Studie gerade. Wir sind gerade dran, die am Aufbereiten für Social Media und die Website und alles zum Thema süße Gewöhnung. Also auch da super. Lässt sich noch was lernen, weil das wird ja ganz häufig so gesehen, ne? Wenn man so viel süß und dann will man immer mehr süß oder gewöhnt sich an Süße oder man kann es sich abgewöhnen. Ist gerade auch eine ganz aktuelle große Studie rausgekommen. Aber ich will noch nicht zu viel verraten.
Interessant.
Aber du hast schon eben einen schönen Bogen gespannt zum Thema Backen, Kochen und Backen. Wir haben ja eben schon gehört, du schreibst auch Bücher, du machst auch, entwickelst Rezepte. Und das ist auch mal ein Thema, das ganz häufig an mich herangetragen wird. Backen, ne? Backen, backen, backen. Ich glaube, alle Welt backt unglaublich viel. Und wie gehst du da vor? Weil du hast eben gesagt, ja, man muss mit wenig anfangen. Also man muss vorsichtig sein. Man kann es ja auch nicht überall einfach so austauschen. Ne? Ja. Man kann ja den Zucker nicht einfach jetzt ratzfatz überall weglassen.
Ja.
Aber wie gehst du da vor?
Also es ist so, dass ich eine Faustregel habe, die ich immer auch weitergebe, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kuchenteig hat, also für einen Kuchen oder auch für Kekse, dann ist meine Faustregel eine Zuckermenge von maximal 100 Gramm. Die sollte man nicht also mehr nehmen. Und alles andere, was man dann noch an Süße braucht, mit kleinen Mengen an entweder Süßstoff oder Zuckeraustauschstoff Erythrit. Also das sind so die beiden Sachen, die ich empfehle. Und bei den Süßstoffen ist es so, dass man da ja auch Dosierungsempfehlungen gibt. 7,5 Milliliter sind entsprechend 100 Gramm. Oder dann steht das auch auf den Packungen drauf, wie viel man da ersetzen kann. Ich mache es aber eher dann beim Teig so individuell, dass ich dann zwar eine gewisse Menge angebe, zum Beispiel einen halben Teelöffel oder einen Teelöffel plus den 100 Gramm Zucker und dann aber immer noch mal ins Rezept reinschreibe, bitte vorher noch mal abschmecken, ob es Ihnen süß genug ist und dann entweder belassen oder vielleicht noch ein bisschen was dazugeben. Das ist die eine Sache. Dann gibt's natürlich Teige wie Biskuit oder Rührteige, jetzt zum Beispiel zum Frühjahr eine Biskuitrolle oder auch mal einen ganz normalen Zitronenrührkuchen. Der würde dann, wenn man ihn jetzt komplett nur mit Süßstoff macht, nicht ganz so schön fluffig aufgehen. Also da ist es immer ganz gut, noch mal ein bisschen was an Volumen zu haben. Entweder halt über diese 100 Gramm Zucker oder dann auch über das Erythrit. Das wäre auch eine Möglichkeit, womit man das Volumen bekommt. Bei der Plätzchenbäckerei könnte man den Süßstoff verwenden oder auch wieder eine kleine Menge an Zucker plus Süßstoff. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt den Süßstoff alleine nimmt, dass der Mürbeteig etwas trocken wird vom Geschmack her. Und da kann man auch noch mal ein bisschen was dazu nehmen. Aber beides ist möglich. Also man kann es komplett ersetzen oder dann wirklich auch zum Teil. Und da ich unterschiedliche Rezepte mache, biete ich immer verschiedene Sachen an. Also ich habe dann immer mal ein Rezept, wo dann nur der Zuckeranteil drin ist und dann vielleicht noch eine kleine Menge an Süßstoff. Oder ich habe ein Rezept, wo ich Erythrit mit Süßstoff angebe oder ein Dessert, was ich komplett mit Süßstoff mache. Also da bin ich sehr breit aufgestellt, einfach auch, um verschiedene Möglichkeiten anzubieten. Und dann kann sich jeder das raussuchen, was ihm am besten gefällt.
Ist ja auch eine Geschmackssache.
Ja, genau.
Ne? Ganz das ist genau. Ja, muss man ja eindeutig so sagen. Das ist...
Ja, also
ja auch eine Rolle, ne? Entscheidend.
Genau, gerade wenn man jetzt bei den Süßstoffen an Stevia denkt, da weiß ich es auch, ich habe halt mal ein Backbuch zum Thema Stevia geschrieben und habe da viel mit experimentiert und weiß heutzutage, je nachdem wie man das mischt, mit Zucker oder auch mit Erythrit, dann ist dieser enorme lakritzige Süßgeschmack gar nicht da. Aber wenn man es jetzt einzeln nimmt oder das halt nur zum Beispiel ins Getränk, ist es meistens nicht so, dass es schmeckt. Und dann sagen die Leute, also ich hatte es auch schon, dass Leserinnen mir dann geschrieben haben, ja, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Dann habe ich den ganzen Kuchen weggeschmissen und habe nur gedacht, schade drum, hättest du besser mal ein bisschen dann gemischt, ne? Das ist immer eine ganz
wobei
gute
auch,
Sache.
Ich glaube auch, die Stevia-Produkte sind einfach auch geschmacklich auch heute ein bisschen besser.
Ja, als das sie stimmt.
Ganz
das
am
stimmt.
Anfang waren.
Das
ne?
stimmt. Ja.
Also wer das damals direkt ausprobiert hat nach der Zulassung, der probiert es vielleicht nicht nochmal aus, obwohl es würde sich, glaube ich, lohnen,
ich glaube
durchaus nochmal
danach
zu greifen.
Das stimmt, ne?
Hast du denn ein persönliches Lieblingsrezept beim Backen oder beim Kochen?
Es ist schwierig, nur eins rauszusuchen, weil ich halt schon so ein paar Sachen habe, die ich total gerne mag. Also wenn ich jetzt an Plätzchen denke, esse ich alles gerne mit Nüssen und mit Schokolade. Und beim normalen Backen liebe ich Zitronen. Alles, was mit Zitrone zu tun hat. Also Zitronenrührkuchen, Zitronenbiskuitrolle, Zitronentart. Also das finde ich super lecker. Und die Zitrone begleitet mich auch in der pikanten Küche. Also ich kaufe öfter schon mal Zitronen mit essbarer Schale und mache dann zum Beispiel eine Fischsoße oder Fenchel und mache diese Zitronen, schneide ich dann in kleine Stücke und mache die dann dazu. Das sind so Sachen, die ich sehr gerne esse, und alles Asiatische mag ich gerne.
Und machst du den Zitronenbiskuit dann auch mit Süßstoff?
Den mache ich mit Erythrit und mit Süßstoff.
Also auch
weil,
gemischt.
Ja. Also weil der Biskuitteig wird nur mit dem reinen Süßstoff, bekommt er nicht das Volumen, was er haben muss. Und das klappt aber in der Kombination Erythrit, also Zuckeraustauschstoff Erythrit und die Flüssigsüße.
Und du kannst auch die Füllung, ne? Da kannst du ja
auch,
natürlich
klar.
mit
bei die Füllung kann mache ich dann nur mit dem Süßstoff. Ne? Aber den Teig, also für den Teig nehme ich diese Kombi und für die Füllung nehme ich den Süßstoff, ja.
Hast du denn noch Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger, wenn man jetzt anfängt, mit Süßstoffen zu backen?
Ja, also dann würde ich, auch wenn wir wissen, dass das Stevia mittlerweile softer ist vom Geschmack her, würde ich jetzt nicht unbedingt mit Stevia anfangen, sondern mit der ganz klassischen Flüssigsüße. Oder wenn man jetzt irgendwas macht mit Flüssigkeiten, passt die Sucralose sehr gut. Also die wird ja auch oft in fertigen Produkten angewendet. Wenn man mal in die Zutatenliste guckt, findet man bei Getränken oder bei Milchprodukten auch oft die Sucralose. Das ist eine gute Sache, weil die halt sehr harmonisch ist mit den Getränken. Und ich finde es immer wichtig, mit kleinen Mengen anzufangen, nicht überzudosieren und das ist so eine ganz gute Sache. Und auch bei dem Backen, gerade bei dem Backen, weil man muss da schon ein bisschen was ausprobieren, sich dann wirklich genau an die Rezepte zu halten, auch an die Mengen, dann kann man in der Regel sicher sein, dass es auch funktioniert.
Ja, ich denke auch, sollte man das Ausprobieren den Profis überlassen und dann lieber erstmal das nehmen, was es an fertigen Rezepten gibt.
Ja,
ne?
Ganz wichtig.
Also wir werden auf jeden Fall auch auf deine Bücher natürlich hinweisen. Ne? Also brauchst du jetzt keine Sorgen machen. Ich glaube, wir haben schon super, super Einblick in deine Arbeit und in ganz viel Wissen rund um Diabetes heute bekommen.
Sehr auf gerne. Jeden Fall. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Ja.
Ich stehe so in meinen Gedanken schon und bin im Kochen.
So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu unserem Faktencheck.
Süß und knackig.
Fakt Nummer 1. Grob teilt man den Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2 ein. Bei Typ 1 Diabetes produziert die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr. Typ 2 Diabetes ist unter anderem abhängig von Lebensstil, Genetik und Alter. Fakt 2. Oft vergehen Jahre, bis Diabetes Typ 2 erkannt wird. Hier ist Prävention entscheidend. Ein kleines Blutbild mit nüchternem Blutzucker oder ein gezielter Blutzuckertest in der Apotheke können frühzeitig Klarheit schaffen. Fakt 3. Wer Informationen zu Diabetes sucht, sollte auf seriöse Quellen wie den Diabetesanker oder Informationen der Fachgesellschaft zurückgreifen. Vorsicht ist bei Social-Media-Beiträgen, Webseiten mit offensiver Produktbewerbung oder Versprechen einer Heilung geboten. Und Fakt Nummer 4. Für Menschen mit Diabetes gilt, Süßstoffe haben keine Kalorien, keinen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und beeinträchtigen das Darmmikrobiom nicht. Sie können daher in moderaten Mengen ohne Bedenken verwendet werden. So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen von unserer Folge. Liebe Kirsten, vielen Dank für deine Infos. Das war wieder sehr informativ, und auch an dich, Anja.
Ja, vielen Dank. Mir auch super viel Spaß gemacht, und ich habe natürlich auch wieder was dazugelernt und freue mich auch heute schon wieder auf den nächsten Podcast mit dir zum Thema Frauengesundheit. Ich hoffe, du bist dabei.
Natürlich.
Sehr schön.
Also es war mir auch eine große Freude, und ich hoffe, dass ich zur seriösen Aufklärung beitragen konnte.
Auf jeden Fall. Und natürlich auch Dank an alle Hörerinnen und Hörer, und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Bis dann.